Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ein allerletztes Mal in 2023 heißen wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Dreierkette VBH herzlichst willkommen zu einer backfrischen Ausgabe. Bevor ihr euch jetzt denkt, warum klingt Wale wie, als würde er gerade durch eine Ravioli-Dose sprechen. Ja, der Fauxpas liegt ganz bei mir. Ich habe mein Mikrofon vergessen. Ich bin natürlich über die Feiertage nach Hause gefahren und habe dabei mir gedacht, lassen wir mal das Podcast-Mikro daheim. Braucht ja keiner. Podcast geht auch ohne Mikro. Bevor ich jetzt der Shitstorm über mir hereinbricht, gebe ich den Ball direkt nach Freiburg zu dem Mann, der mindestens genauso blöd war wie ich. Noah Brian, auch ohne Mikro.
Ja, tatsächlich klingt es auch wahrscheinlich bei mir so, als würde man mit einem Toaster aufnehmen, aber ich habe auch mein Mikro vergessen. Leider. Und das Geile war, du hast ja so eine richtig geile Story reingepackt, wie du so, es war so eine lange Geschichte, die irgendwann damit geändert ist, dass du dein Mikro vergessen hast. Es war nicht ganz klar, was eigentlich kommt.
Ich habe eine mehrteilige Bilderserie in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, um euch den Schmerz und etwas erträglicher. Ich wollte es euch häppchenweise geben.
Vor allem, ja. Er hat dann, anstatt zu sagen, ja, mein Fauxpas, hat er 20% der Schulden noch in meine Schuhe geschoben.
Ja, das Hannes, also unter Podcast-Kollegen kann man sich da gegenseitig auch mal dran erinnern. Ich finde, also du wirst ja jetzt den Fauxpas zumindest nicht mehr machen, weil wir zwei haben es ja jetzt schon vergessen. Aber wie jede Woche funkst du dazwischen, bevor du überhaupt vorgestellt wurdest. Das Problemkind im Problembezirk, viele Grüße gehen nach Neukölln, der letzte Verbliebene in Berlin noch, die letzten Minuten noch in der Hauptstadt, bevor es auch für dich in den schönen Süden geht. Hallo lieber Johannes.
Was geht, Jungs? Ja, mich freut es sehr, euch zu sehen. Mich freut es auch sehr, zu wissen, Walle, wo du sitzt, weil wir waren ja bei dir zu Hause. Das heißt, ich weiß genau, an welchem Tisch du gerade bist. Das Vergnügen hatte ich noch nicht in Freiburg. Das wird aber auch noch kommen. Und wie du sagst, Walle, ich springe demnächst auch in den Zug und dann geht es für mich auch in den Süden. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, weil ich bin in Berlin solo seit 3 oder 4 Tagen. Deswegen freue ich mich auch. Die letzten Tage waren sehr, also ich habe viel nachgedacht. Sport gemacht, lange gekocht.
Hast deine große einladende Wohnung ausgiebig genossen?
Dich würde es wundern, meine Eltern waren ja beide hier. Die haben meine Wohnung nochmal ein bisschen aufgepeppt mit Sachen, die mir nicht auffallen würden. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Kleiderhaken.
Was? Ja, das fällt dir nicht auf, dass du keinen Kleiderhaken in der Wohnung hast.
Wie soll mir das auffallen? Ich wohne alleine, dann die zweite Person der meisten hier ist, das ist meine Freundin und ich habe halt einen Tisch, das heißt, die Jacken kommen auf den Tisch oder ich kriege halt in meinen Schrank.
Sorry, Bro, das ist nicht normal, das ist einfach ganz klare Red Flag, wer sowas macht.
Und meine Mama kam rein mit dem Rolli, mit diesem Koffer und hat die Bewegung gemacht, instinktiv, sie hat den Schal abgenommen, diese Mütze, die sie anhatte, hat sie abgenommen und hat nach rechts gegriffen. Und hat dann gesagt, oh Hannes, hier fehlt was. Und ich so, was fehlt da? Und ich so, ja, auf Spanisch sagst du, un ganchito, un gancho. Und ich so, what the fuck, wieso? Aber ja, ich habe jetzt 3 davon, weil ich habe im Bad einen Badschrank, wo man Sachen reinmachen kann. Also wenn du das nächste Mal hierher kommst, nach Neukölln, Hermannstraße, du wirst es nicht erkennen.
Die große Frage, die ja alle treuen Dreierkette VBH-HörerInnen jetzt gerade unter den Nägeln brennt, Hannes, wenn du deine Wohnung schon geupgradet hast, hast du finally einen Duschvorhang?
Ich hab nicht nur einen Duschvorhang, ich habe den Duschvorhang. Er ist richtig schön. Das war auch eigentlich eine Geschichte an sich. Aber ja, ich habe endlich einen Duschvorhang.
Hannes auf dem steinigen und langen Weg ins Erwachsenenleben.
Ja, ich hatte, ganz witzig, ich hatte dazu auch heute meinen Call bei der Arbeit. Nach 2 Monaten gibt es mit der HR da ein kleines Update. Und da habe ich auch gesagt, bla bla, irgendwie ging es darum, habe ich gesagt, ja, ich komme so langsam im Erwachsenenleben an. Da musste die HR-Beauftragte sehr, sehr lachen.
Ja, wunderbar. In wessen Leben du hoffentlich auch schon angekommen bist, ist das große Fußball-Sportleben. Das war eine sehr schlechte Überleitung. Wir haben ja 2 Bundesligaspieltage aufzuholen, denn Anfang der Woche konnten wir leider nicht abliefern. Aber jetzt gibt es nochmal ein Goodie Dreierkette VBH kurz vor Weihnachten. Die letzte Folge dieses Jahr, Jungs. Genießt noch einmal ein allerletztes Mal. Bitte?
Folge 50, sogar noch Jubiläumsfolge
dazu. Genau. Und Folge 50, wir sind in unserer Podcast Midlife Crisis angekommen, deshalb genießt noch einmal ein allerletztes Mal dieses Jahr. Brian, Herr Konzertmeister, bitte liefer den musikalischen Übergang. Ja, ihr wisst, viel passiert, 2 Bundesliga-Spieltage nachzuholen. Erste Frage, wie aktiv habt ihr denn die Bundesliga jetzt gerade verfolgt?
Die Spiele, die für mich interessant sind, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, habe ich sehr nah verfolgt. Ich habe das Bayern-Spiel sowohl am Wochenende gegen den VfB wie auch gestern gegen Wolfsburg ganz geschaut und nebenher natürlich auch die Konferenz. Ich habe mir Leverkusen genauer angeschaut. Also ich bin einigermaßen besser informiert als normalerweise, denn es ist vielen Leuten aufgefallen, dass ich manchmal gar nicht gucke. Aber jetzt, ich bin dabei, Jungs.
Voll im Game. Von Noah erwarte ich nichts anderes, als dass er jedes Spiel schon minutiös en Detail analysiert hat.
Ich habe tatsächlich auch nur Freiburg geschaut und die Highlights in der Sportschau. Aber
na wunderbar.
Auf jeden Fall verfolgt, ist auf jeden Fall viel passiert. Finde ich auf jeden Fall spannend.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja, ich bin auch Wintersportfan und alles drum und dran und die NFL geht jetzt gerade auch in der Regular Season in die heiße Phase. Ich bin gerade irgendwie so anderweitig sportlich eingespannt. Ich wusste nicht, dass wir englische Woche haben. Ich wusste nicht, dass unter der Woche ein Spieltag ist. Auf einmal habe ich irgendwie eine Push-Up-Benachrichtigung von Kicker bekommen und da dachte ich mir, hä? Was ist denn heute? Ich wusste nicht, dass wir einen Bundesligaspieltag haben. Kann ich euch aber auch erklären, warum? Weil die zweite Bundesliga keinen Spieltag hatte und ich natürlich die zweite Bundesliga immer verfolgt, ne? Deshalb, ich wurde überrascht von dem zusätzlichen Bundesligaspieltag. Aber eins nach dem anderen, meine Freunde. Hannes hat gerade eben schon angesprochen, Bayern gegen VfB. Ich würde mal sagen, es wurde viel im Vorhinein darüber gesprochen. Wir sprechen jetzt mal im Nachhinein darüber. Was war da denn los?
Was war los? Es war ein Spiel eigentlich für uns als Bayern-Fans nach Maß, beziehungsweise es hat mich gefreut, dass die Mannschaft, nachdem sie ja ein bisschen gestruggelt hat, gut performt hat, aber das liegt natürlich auch daran, die das geguckt haben, dass in den ersten 2 Minuten des Spiels Nübel gepatzt hat und den Bayern natürlich die Möglichkeit gegeben hat, so schnell in Führung zu gehen. Ich denke, als VfB hätte man sich einen anderen Start in das Spiel erwünscht und deswegen tut es mir natürlich leid für den VfB. Die hatten wahrscheinlich, wie gesagt, ganz andere Pläne für das Spiel, mussten sehr schnell in Rückstand gehen. Und ich finde, danach hat der FC Bayern das sehr gut abgespielt, souverän noch 2 Tore gemacht, beziehungsweise 4 Tore. 2 davon waren ja leider im Abseits. Und 2 Spieler, die ich ganz groß loben muss an der Stelle vom FC Bayern, sind einmal Kim. Den hatte ich ja die letzten Wochen ein bisschen kritisiert aufgrund seines Abwehrverhaltens. Der war wirklich wie ein Fels in der Brandung und auch noch ein Tor geschossen. Und der andere Spieler, von dem ich wirklich denke, dass er keinen Platz auf der Bank haben sollte, nie wieder unter egal welchem Trainer, das hatten wir auch schon angesprochen, ist Thomas Müller.
Ah, ich dachte, du sprichst. Ah ja, egal.
Ja, nee, ich dachte, du sagst Pavlovic, ehrlich gesagt, aber gut.
Ja, also ganz kurz, wenn Pavlovic auf die Bank rückt aufgrund seines Alters, ist es ja etwas, was für uns alle okay wäre. Klar, er hat sehr souverän gespielt, Flanken gehauen, wie Kimmich sie noch nie in seinem Leben gehauen hat. aber nee, Thomas Müller hat so unfassbar smart gespielt. Einfach ein Spieler, der mal wieder beweisen konnte, dass du nicht der Schnellste sein musst, auch nicht der Trickreichste. Du musst einfach dieses Spiel verstehen. Und Thomas Müller mit dem Pass zum 1-0, alle dachten, er spielt ihn quer und hat einfach gerade auch, also diesen Lupfer gemacht. Es war wieder einfach smart. Er konnte es leider nicht mit einem Tor belohnen, aber mit 2 Vorlagen. Deswegen, also Thomas Müller, überragend. Ja, das sind meine Takes vom Spiel.
Ich liebe es, wenn man Hannes immer nach seinem ersten Eindruck fragt, dass er erstmal einen 5-Minuten Monolog hält. Also, Brian und ich können eigentlich immer erstmal direkt 5 Minuten abschalten und Hannes erstmal babbeln lassen. Deshalb, Noah, komm, ich nehme dich mal wieder mit ins Spiel. Kam für dich das Ergebnis überraschend?
Ja, in gewisser Weise. Also ich habe irgendwie schon so eine Vision gehabt, wo Stuttgart gewinnt und dann so ein riesengroßes Drama kommt. Bayern verliert 2 Spiele hintereinander und Thomas Tuchel wird entlassen. Blabla, hätte ja schon auch so sein können, dass auf jeden Fall so, also normalerweise verlieren die Bayern ja nicht 2 Spiele hintereinander und diesmal war es jetzt auch nicht so. Und ich finde, sie haben es ja echt nicht schlecht gemacht gegen eine Mannschaft wie Stuttgart, haben sich mehr oder weniger ein bisschen hinten reingestellt und haben halt im Gegensatz zu Dortmund halt das spielerische Können auch Stuttgart dann einfach auch vorne zu besiegen. Das hat ja Dortmund nicht hingekriegt, auch zu Recht. Und ja, war auf jeden Fall im Endeffekt verdient. Ich wollte gerade nur zu Thomas Tuchel, jetzt komme ich schon durcheinander, zu Thomas Müller sagen, finde ich auch generell gerade gerade diese Saison auch in der Nazio irgendwie der sympathischste Spieler bei den Bayern. Ich finde, der hat irgendwie ein richtig cooles Standing mittlerweile, der ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise irgendwie bodenständig, sympathisch und macht Spaß, dem zuzuhören, finde ich. Und auch gerade die Aktion im Pokal und so, wo er so einfach auch, man merkt schon, der Typ ist der de facto Kapitän von den Bayern und ich finde, das zeigt sich schon. Auch von seiner Leistung.
Ja, er ist irgendwie so ein emotionaler Leader der Mannschaft irgendwie, ja. Oder? Und ich habe das Gefühl, er hat auch irgendwie so die Ruhe weg.
Komplett.
Irgendwie. Also in jedem seiner öffentlichen Auftritte oder auch auf dem Feld. Ich finde, man sieht dem immer an, der Der ist irgendwie mit seiner Karriere, die er bisher hatte, glaube ich, einfach rundum zufrieden. Und ich habe das Gefühl, der sieht gerade alles, was er jetzt noch spielen kann, irgendwie so als Bonus. Und du hast irgendwie das Gefühl, der genießt das gerade einfach nochmal richtig. Und deshalb hat er auch seinen Vertrag nochmal verlängert, richtig?
Ja, genau. Bis 2025. Um zwei Jahre, genau. Und was du sagst, weil das ist wichtig, dieses er ist zufrieden, klar. Er ist Weltmeister, zweimaler Trippelsieger. Und das merkst du ihm in seiner Spielweise auch an. Wenn jüngere Spieler wirklich in brenzligeren Situationen nervös werden. Bei Thomas Müller fühlst du immer diese Ruhe einfach. Er kann zwar durchdrehen und das merken dann alle oder machen sich drüber lustig, bla bla, aber er ist echt ein guter Spieler.
Aber im Endeffekt muss ich jetzt eigentlich mal sagen, ich war überhaupt nicht überrascht von diesem Ergebnis, weil es war ja eigentlich das klassische Bayern-Phänomen, über das wir auch schon oft gesprochen haben. Die Mannschaft nach einer Bayern-Niederlage kann eigentlich, also die danach, in der Woche danach auf die Bayern trifft, kann einem eigentlich von vornherein immer nur noch leid tun. Es ist immer dasselbe. Verliert der FC Bayern, hauen sie in der Woche darauf, egal wer da kommt, aber sowas von auf die Kacke. Und das haben sie halt auch dieses Mal wieder gemacht. Gell? Also da war halt dieses 5-1-Spiel in Frankfurt und da kam halt das Spiel gegen Stuttgart und Bayern hat halt mal wieder den Frust von der Seele geschossen.
Kimmich hat auch nicht gespielt, ne?
Ja, deshalb hat der Bayern auch wieder gewonnen. Ich habe eine lange Liste an Notizen und ganz oben steht drauf bei FCB gegen VfB, Kimmich nicht gespielt, ist gleich erfolgreiche Bayern.
Die Gleichung, Alter. Wobei man muss ja schon sagen, dass bei vielen Spielen, wo sie jetzt gut gespielt haben, Kimmich nicht gespielt hat.
Ja, das sage ich schon lang.
Ach, ihr seid mit eurem Kimmich-Bashing. Ich antworte da gar nicht mehr drauf. Ich lasse es euch sein. Pavlovic hat seine Aufgabe auch unfassbar souverän erledigt und wirklich war ein idealer Ersatz, sowohl für Kimmich als auch für Goretzka. Und Rafa Guerreiro ist ein Spieler, den wir auch nicht erwähnen können, weil er seine Aufgabe auch extrem gut gemacht hat. Aber Kimmich ist einfach ein Schlüsselspieler, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern.
Ja, von mir aus gern, aber also ich finde, was mich jetzt am meisten, Entschuldigung, am meisten gestört hat bei diesem, um dieses ganze Spiel herum, dass man immer rumgeheult hat, oh, das ist ersatzgeschwächte Bayern und obwohl wir zwar ersatzgeschwächt waren, haben wir trotzdem gegen die Mannschaft der Stunde 3-0 gewonnen, wollen wir sagen, A, der VfB hat letztes Jahr noch eine Relegation gespielt, also jetzt wollen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen und B, haben in der Offensive Müller, Kane, Sané und Musiala gespielt. So. Und wenn er davon ersatzgeschwächt spricht, dann, also liebe Leute, und dann in der Innenverteidigung hat auch mit Upamecano und Kim haben auch die zwei Stamminnenverteidiger gespielt, deshalb, das war immer sehr, wirklich jammern auf hohem Niveau. Auf der Bank hast du noch einen Tell, den du einwechseln kannst, der jetzt auch kein schlechter ist. Also, ich finde, da wurde mir etwas zu viel Drama um die Personalien bei Bayern gemacht.
Ich gehe da komplett mit, also ich war jetzt auch keiner, der gesagt hat, beziehungsweise wenn wir verloren hätten gegen den VfB, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, oh ja, das war aufgrund der Verletzungen, dass der FC Bayern nicht performen konnte. Es war einfach ein starkes Spiel von FC Bayern und Noah, was du vorhin erwähnt hattest. Ich glaube, die Statistik habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Es war das erste Mal seit der Klinsmann-Ära beim FC Bayern, dass der FC Bayern in einer Halbzeit beziehungsweise über das ganze Spiel hinaus unter 40% Ballbesitz hatte. Und ich finde, das haben sie einfach smart gespielt. Ich denke, mit Kimmich und Goretzka hast du halt nun mal diese zwei Figuren, vor allem mit Kimmich, die das Spiel an sich reißen können und für diesen Ballbesitz sorgen. Aber die Bayern konnten auch, obwohl sie das nicht hatten, einfach in Offensivfußball rüberschalten und aufgrund der Offensiv-Overpowerung, die sie vorne haben, das ganz gut runterspielen.
Wir wollten hier so einen kleinen Hinrunden 2023 Rückblick jetzt auch machen in dieser letzten Folge in diesem Jahr. Was denkt ihr denn jetzt über den VfB auch in Anbetracht des Spiels jetzt gegen Bayern?
Noah, willst du vorgehen?
Also die haben ja gestern wieder 3-0 gewonnen.
Ja.
unglaublich. Das ist schon unglaublich geil. Ich habe ich habe relativ viele Kumpel auch in Konstanz, die VfB-Fans sind. Ich als Freiburg-Fan muss ich jetzt schon sagen, dass ich auch froh war, dass die Bayern die mal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht haben. Ein bisschen jetzt mal so, ne? Also nicht zu hypen. Aber ich finde schon geil, auf jeden Fall, die spielen guten Fußball, die haben krasse Spieler auf jeden Fall, die da, was auch Spielkreativität angeht und auch fußballerische Eleganz, was ganz anderes Kaliber sind als die damaligen dritten Überraschungen wie letztes Jahr Union und Freiburg. Und es gibt auch so ein cooles Video, wo Dennis Undaff da Spieler des Monats wird und damit Girassi rumjoked und also man hat so das Gefühl, auch die Chemie in der Mannschaft ist halt übel geil. Fragt sich jetzt, wie das jetzt bleibt, ob Guirassy geht, schon im Winter oder im Sommer, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist es ein geiles Team. Es macht Spaß, dem zuzuschauen. Und ich finde, die haben sich ihren Platz da oben auf jeden Fall verdient. Ich hoffe auch, dass sie da dabei bleiben. Und hoffe auch, dass sie dann vielleicht sogar einen DFB-Pokal gewinnen. Was heißt hoffen? Nee, das wäre zu viel des Guten. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich fände es schön. Finde es auf jeden Fall nett, dass es eine spannende Bundesliga-Saison bisher tatsächlich so ist.
Ich kann mich dem eigentlich anschließen. Ich denke, wenn wir das vergleichen, letztes Jahr mit den zwei Phänomenen, die wir lange hatten, Freiburg und Union Berlin, ist ein ganz klarer Unterschied die Tatsache, dass der VfB unter Hoeneß ein System hat, beziehungsweise sehr erfolgreichen und attraktiven Fußball spielt. Ich denke, das war auch ein Augsburg-Spieler, ich weiß ja da nicht mehr wer, der in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, er wurde noch nie so hergespielt, nicht mal von den Bayern, wie vom VfB bei diesem 3-0. Mich freut es auch für die deutsche Nationalmannschaft. Da sind auf jeden Fall zwei, drei interessante Spieler, die uns bei der Heim-EM unterstützen könnten. Ich meine, Dennis Undorf hat jetzt gegen Bayern nicht geglänzt, aber die Spiele davor und das auch danach auf jeden Fall abgeliefert. Ich meine, dieses Tor, dieser One-Touch war schon stark jetzt gegen Augsburg. Und ich denke, wir werden am Ende der Saison den VfB, wenn sie sich so halten und die Mannschaft auch halten können, auf den Champions-League-Plätzen sehen.
Ja, da bin ich voll und ganz bei euch, wie ihr es gerade auch schon angesprochen habt. Die Topleistung gegen Augsburg, finde ich, hat eigentlich für mich mal wieder gezeigt, dass das gegen Bayern, glaube ich, irgendwie einfach eine Art Kopfsache war und irgendwie so eine Art Ausrutscher. Ich glaube, die sind einfach mit zu viel Druck gefühlt in dieses Spiel reingegangen. Da wurde auch extrem viel gesprochen vor dem Spiel darüber, dass man da jetzt den Bayern irgendwie in die Suppe spucken kann und keine Ahnung was. Diese Hoeneß-Geschichte natürlich auch die ganze Zeit mit dem familiären Hintergrund. Ich glaube, da hat sich der VfB vielleicht einfach ein bisschen zu viel Druck gemacht. Und wenn sie befreit aufspielen und befreit auftreten, so wie gegen Augsburg, dann zeigen sie halt echte Topleistungen. Und genauso aber auch gegen Leverkusen. Das heißt, gegen Leverkusen haben sie es ja auch hinbekommen, 1-1 zu spielen, wo man sich auch denkt, also gegen das Leverkusen, wo wir jetzt gleich auch nochmal drüber sprechen wollen, 1-1 zu spielen zurzeit, das ist schon auch eine Ansage. Deshalb, ich glaube, gegen Bayern ist nicht zu hoch zu bewerten. Ich glaube, der VfB, wie es Brian schon gesagt hat, hat sich den Platz an der Sonne da gerade voll und ganz verdient. Zweite Mannschaft der Stunde, Bayer Leverkusen. Was will man noch drüber sagen?
Ja, eben. Ich glaube, wir haben echt wirklich wenig drüber geredet, weil es ist makellos im Prinzip. Es gab keine Niederlage. Es ist auch nicht sichtbar, dass es eine Niederlage gibt. Ich habe das Gefühl, das einzige Thema, was man gerade bei Leverkusen sagen kann, ist, dass es dieser Afrika-Cup stattfindet. Aber das ist ja auch kein Problem mehr, weil Boniface und Patrick Schick vertreten wird, der gerade mal einen Hattrick gemacht hat gestern. Dementsprechend, wenn es jetzt wirklich dabei bleibt, so wie es ist, wenn jetzt nicht irgendwie sich Florian Wirtz härter verletzt oder was auch immer, möge was, keine Ahnung, was passieren, werden die halt Meister.
So. Jawohl, Brian direkt mit den Hot Takes.
Aber mal ganz ernsthaft, was soll jetzt die noch aufhalten? Ich habe das Gefühl, dass Bayern mehr schwankt als Leverkusen. Also Leverkusen würde nicht 5-1 gegen Bayern, gegen Frankfurt verlieren.
Das ist eben das, was ich mir auch dachte. Es ist brutal, wie gnadenlos die sind. Also wirklich wie eiskalt und wie abgezockt die durch die Liga durchmarschieren und ja auch mal ab und zu schlechte Spiele dabei hatten, aber die dann trotzdem gewonnen haben.
Es gibt ja kein Team außer Bayern, was jetzt in der Lage wäre, sie zu schlagen.
VfB 1-1, also wie zwei Unentschieden. Außer VfB Bayern. Zwei Unentschieden hatten sie in der Hinrunde, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Bayern und gegen den VfB. Will man sagen, kann man jetzt auch gerade mal unentschieden spielen.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine überragende Mannschaft. Ich habe es mir gestern angeschaut gegen Bochum. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber die ersten 20, 25 Minuten waren nicht stark von Leverkusen. Also da waren sie, ich weiß nicht, was los war, aber dann haben sie wirklich nur diesen einen Elfmeter gebraucht, um das Spiel komplett an sich zu reißen. Schick hat vorne seine Rolle wieder, denn ich meine, er hatte ja einen Horror 2023. Nach mehreren Verletzungen und im Formtief hat er seine Form vorne zeigen können. Und ich sehe bei dieser Mannschaft keine schwache Stelle. Also man sagt ab und zu bei Mannschaften, keine Ahnung, die jetzt wieder jammern auf extrem hohem Niveau, aber die Rechtsaußenposition Verteidiger beim FC Bayern ist jetzt nicht ideal besetzt mit Konrad Leimer. Aber das ist ja, wie gesagt, jammern auf extrem hohem Niveau, aber bei Leverkusen sehe ich keine Schwachstelle momentan.
Nee, hast du absolut recht.
Ja, eben. Also die einzige Schwachstelle, wie es Brian gerade eben schon gesagt hat, war ja immer die Befürchtung, was passiert, wenn Boniface wegfällt wegen des Afrika-Cups und dann darf der diese Woche halt mal aufspielen, der Patrick Schick, und Boniface bleibt auf der Bank. Und Schick kommt halt zurück mit 3 Toren, wo du dir halt auch denkst, ja, krass, also nach so einer langen Verletzungspause. Ja, vor allem steht ja auch. Ja, klar, aber er steht ja auch schon. Also, ich stelle mir das halt so vor, du bist jetzt gerade, eigentlich, du warst der gesetzte Stürmer. Dann verletzt du dich langfristig, dann wird ein anderer Stürmer geholt und der funktioniert halt wie eins. Du stehst ja dann schon auch unter Druck, wenn du irgendwie wieder Spielzeit bekommen willst, dann musst du halt auch, wenn du Spielzeit bekommst, direkt funktionieren. Und das finde ich krass, dass er dann halt auch direkt funktioniert hat. Das ist schon sehr erstaunlich.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, ihr kennt ja meine Bad Takes. ich setze jetzt den Take mal auf, es wird eine klassische Leverkusen-Saison. Sie werden wieder in der Rückrunde, was weiß ich, für wie viele Spiele verlieren. Warum auch immer. Es ist dann wieder genau wie immer. Und am Ende heißt es dann halt wieder Vizekusen.
Du hast doch gerade eben gesagt, die werden Meister.
In der jetzigen Form, aber ich glaube tatsächlich, dass es wieder wie immer ist. Dass einfach dann die Rückrunde schlecht ist. Aber das ist einfach ein Take, das ist eine These, die ich aufstelle. Einfach auf Basis der Erfahrungen, dann wird es diesen Afrika-Cup geben, der zwar jetzt nicht so schlimm sein wird, aber der wird das ein bisschen durcheinander bringen. Und ja, dann wird sich noch Wirtz vielleicht einmal verletzen. Und dann kommt mein Hot Take, im April, sagen wir mal April, Ende März, kommt dann der News, Xabi Alonso, neuer Trainer von Madrid. Und dann ist es eine lame duck und dann ist es sowieso vorbei.
Das ist das könnte ich mir vorstellen. Also ich verstehe, dass man so aus der Historie heraus des Vereins die Schlüsse ziehen könnte, dass da jetzt eine schwierige Rückrunde kommen könnte, aber irgendwie solange die Beziehung zwischen dem Verein und Alonso und der Mannschaft besteht, glaube ich, dass Alonso zu viel Ruhe ausstrahlt auf die Mannschaft und zu viel Souveränität und ich glaube, da könnte sich auch ein Wirtz oder ein Frimpong oder ähnliches verletzen und ich glaube, die würden trotzdem sehr souverän weiter marschieren. Allerdings ist ein guter Punkt, wo du gerade sagst, dass irgendwann das Announcement kommt. Irgendwann kommt dann der Insta-Post von Fabrizio Romano nach dem Motto, hier announced, Xabi Alonso geht nach Real oder whatever wohin. Und ich glaube, dann wird's. Da hast du recht. Ja, guter Take.
Ich denke, also was dazu kommen könnte, ist die Tatsache, dass Leverkusen ja noch auf drei Hochzeiten tanzt. Das könnte denen auch irgendwann mal noch zur Last kommen. Sagen wir mal, sie kommen im DFB-Pokal weiter jetzt gegen Stuttgart und sie schaffen das Achtelfinale souverän in der Europa League, wo sie bisher jetzt auch auf keinen schweren Kaliber getroffen haben. Das könnte denen auch irgendwann mal, wie gesagt, zur Last kommen, wenn sie dieses, denn ich meine, das war ja Leverkusen in den letzten 3-4 Jahren nicht gewohnt, so lange dabei zu sein. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie sie es mit der Spielauslastung machen.
Ja, aber selbst da kannst du ja sagen, dass ja jetzt gerade auch diese Woche die zweite, in Anführungszeichen, zweite Garde nachgerückt ist, weil zum Beispiel ja auch Andrich gespielt hat, der ja normalerweise auch eher ein Kandidat von die Bank ist, weil er ja normalerweise Xhaka spielt. Der war gesperrt, meines Wissens
nach. Nee, Xhaka hat auch gespielt, die haben beide gespielt.
Haben beide gespielt? Ah, okay, aber Andrich ist da eigentlich normalerweise nicht so gesetzt diese Saison.
Ich war auch überrascht, ihn zu sehen, aber ist auf jeden Fall auch ein guter
Spieler. Aber er hat ja auch direkt funktioniert.
Ganz kurz, wir haben vor der Saison haben wir noch darum gebeten, dass er bitte in die Nationalmannschaft aufrückt.
Andrich?
Ja.
Der spielt in der Nationalmannschaft.
Ja, aber wir wollten das ja förmlich und jetzt sagen wir, dass er nicht mal in der Startelf von Leverkusen steht.
Das haben wir ja, das war ja damals schon, also er wurde ja in die Nationalelf berufen, eher vielleicht auch aus dem Grund ein bisschen Leverkusen auch, sag ich mal, damit zu ehren, dass sie so gut sind gerade. Ist halt ein Spielertyp, der die Nationalmannschaft nicht so hat sonst.
Ein aggressive Leader. Das versucht der kleine Josh ja immer, aber naja, große Klappe, nichts dahinter, oh, gell? Mann, nein, Alter, bist du ja. Oh, warum sind wir jetzt schon wieder bei der Nationalmannschaft?
Genau. Ja, ich wollte auch. Mir ist vorhin noch eingefallen, dass ja Nagelsmann im ZDF war. Da hätte man auch noch viel drüber reden können. Aber ich will es gar nicht anschneiden.
Vom Regen in die Traufe von der Nationalmannschaft. Was ist eigentlich eine Traufe?
Ich habe keine Ahnung.
Eine Taufe. Ich glaube, vom Regen in die. Also, ich glaube, Traufe ist dann wirklich so, es schüttet. Weil das wird ja schlimmer. Vom Regen in die Traufe.
Dann vom Regen in die Traufe von der Nationalmannschaft kommen wir zum irgendwie für mich großen Verlierer der Hinrunde, Dortmund. Wie schätzen wir denn jetzt diese komplette Hinrunde vom BVB an, auch in Anbetracht, dass sie jetzt gerade gegen die zwei Hochkaräter Augsburg und Mainz jeweils nicht über ein 1-1 hinausgekommen sind?
Genie und Wahnsinn zugleich, oder?
Und also wo siehst du das Genie bei Dortmund?
In der Champions League.
In der Champions League gab auch gute Spiele, in der Bundesliga. Also ich glaube, dass Dortmund, also ich habe mir viel Gedanken gemacht über Dortmund tatsächlich. Weil ich habe ja auch am Anfang der Saison immer gesagt, abwarten, man darf sich zu früh verschreien, aber man hat es jetzt schon gesehen, Dortmund ist auf jeden Fall, sie müssen vielleicht sogar Glück haben, in die Europa League zu kommen. Sondern dafür müssen sie sich anstrengen. Ich glaube, dass es wirklich hart wird mit der Champions League dieses Jahr, das sieht wirklich schlecht aus. Dafür ist das Spielermaterial auch einfach irgendwie gerade nicht da, nicht in der Lage. Aber ich war ja auch immer so ein Verteidiger von dem Ganzen. Ich muss sagen, ich habe mich da auch ein bisschen, würde ich sagen, nicht getäuscht, aber ich muss auch da meine Erwartungen zurückschreiben und sagen, oh, das sieht ziemlich schlecht aus. Und ich wage es sogar zu behaupten, dass das längerfristig problematisch sein wird für Dortmund. Ich glaube nicht, dass die in den nächsten Saisons so krass wieder angreifen können wie in der letzten. Weil das ist irgendwie, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das scheint irgendwie alles ein bisschen dysfunktional zu sein. Schlechte Transferperiode, der Watzke-Boss, der irgendwie auch nicht mehr wirklich den Plan hat. Und dann noch der Trainer, der auch nicht geeignet dafür ist, jetzt so ein Team zu führen. Und dazu auf dem Platz halt keine Spieler, die jetzt längerfristig für Erfolg stehen, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, ehrlich gesagt.
Ja, ich bin da eigentlich auch ein bisschen bei dir und allein dieses komische Gerücht, das ja jetzt die letzten Tage aufgekommen ist, dass irgendwie die Spieler sich aktiv gegen den Trainer gestellt haben und dass irgendwie anscheinend ja vertreten durch Marco Reus die Spieler sich an Aki Watzke gewandt haben nach dem Motto, dass Terzic nicht mehr tragbar ist als Trainer. Ich finde, das passt ja alles in das ganze Bild, was du gerade eben gesagt hast, dass da gerade irgendwie das alles ein bisschen dysfunktional ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange Spieler wie Hummels und Reus das Ganze noch mitmachen, wie lange deren Karrieren noch dauern und dann, wie du gerade schon gesagt hast, es ist ein komischer Haufen. Aber da habe ich eine kleine Quizfrage für euch mitgebracht.
Hallo, ich habe das Quiz heute.
Ja, nur eine ganz kleine
Ja, ja.
Quizfrage, weil wir gerade beim Thema Dortmund sind. Letztes Jahr ist ja Dortmund fast Meister geworden, am 34. Spieltag gepatzt.
Knapp.
Wo stand Dortmund letztes Jahr, letzte Saison, nach dem 16. Spieltag? Also
Gute
der
Frage.
genaue Vergleich zu heute. Ich
Platz
kann euch dazu
9?
sagen, heute mit 27 Punkten auf Platz 5.
Ich sag Platz 9 mit 20 Punkten oder so. Also ganz richtig schlecht.
Ja, ich glaube auch nicht, dass sie extrem gut waren, aber nee, ich sag, die standen auf Platz 4.
28 Punkte, also ein Punkt mehr als heute und Platz 6.
Oh.
Ja, also die hatten ja diese Hammer-Rückrunde, diese 10 Spiele-Siege. Aber der springende Punkt ist doch, dass ein gewisser Jude Bellingham da noch im Team gespielt hat. Und diesen Spieler haben sie nicht mehr. Und der Spieler hat übrigens auch gegen Mainz damals am 34. Spieltag nicht gespielt. Und die Geschichte wäre bestimmt vielleicht anders ausgegangen, wenn Bellingham gegen Mainz gespielt hätte.
Ja, es kann gut sein, dass so ein Spielertyp wie Bellingham dann auch, also mit seiner Qualität, das Spiel halt an sich
Und
gerissen hätte.
wir sehen ja auch, dass dieser Typ bei Real Madrid rasiert. Der ist einfach Weltklasse. Weltüberragend, sorry, da trifft das wirklich zu. Und
Überragend.
ja, sorry, Hannes,
Nee,
go on.
was ich sagen wollte, darüber haben wir schon ab und zu mal gesprochen, aber dieser Rückschlag im letzten Spieltag nach 11 Jahren FC Bayern-Dominanz, es für den BVB nicht geschafft zu haben, einen Sieg einzufahren, sodass sie Meister wurden, ich glaube, das hat auch was mit der Psyche der Spieler gemacht. Also, ich denke, es ist schwierig, da
Ja.
zurückzukommen, wenn du keinen erfahrenen Trainer hast. Du kannst es vielleicht vergleichen mit 2012-Saison vom FC Bayern, aber ich denke, Jupp Heynckes war auf jeden Fall ein anderer Typ und also, das sehe ich schon ein paar Parallelen.
Ja, aber wir dürfen ja wirklich gespannt sein, was da passiert. Vielleicht werden sie jetzt ja auch im Winter auf dem Transfermarkt irgendwie aktiv und zaubern irgendein unbekanntes Talent irgendwoher, das dann auf einmal der Mannschaft sehr gut tut. Wir können sagen, wir nehmen aktuell auf am 21.12. Just heute Vormittag gab es das Krisentreffen zwischen Terzic, Watzke und Kehl. Und den Gerüchten zufolge steht die Vereinsführung noch hinter Terzic, wobei ich mir eigentlich denke, nutzt doch die Chance, schmeiß jetzt den Trainer raus, hol einen neuen. Steffen Baumgart ist frei und
Olli Glasner ist im Gespräch, aber finde ich geil,
geh in
finde ich
die
geil.
Wintervorbereitung mit dem neuen Trainer und komm mit neuem Esprit und mach nicht den gleichen Fehler, wie ihn Schalke auch schon oft gemacht hat, über die Winterpause an dem Trainer festhalten, der nicht funktioniert und dann zwei Spieltage nach der Rückrundenstart den Trainer rausschmeißen.
Ich würde unter normalen Umständen sagen, es ist ja gar nicht so schlecht alles. Aber angesichts der Leistungen einfach, also ich meine, die sind jetzt nicht diesen Fünfter. Okay, für Dortmunder Ansprüche vielleicht nicht so gut, aber die Saison ist mit Stuttgart, Leverkusen, Bayern, Leipzig einfach auch krasse Mannschaften dieses Jahr. Und sie sind in der Champions League relativ souverän weitergekommen. Deshalb ist es ja nicht alles schlecht. Aber angesichts der Spielleistung und ich meine, die haben in den letzten 8 Spielen einen Sieg geholt. Das ist schon echt, also die Formkurve ist extrem schlecht und allein einfach das, also man hat nicht irgendwie das Gefühl, es wird jetzt besser.
Nee, eben genau, das ist eben das und genau wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, der Vergleich zu Bayern, Leverkusen und VfB vor allem, allein diese Diskrepanz auch in der Qualität des Fußballs. Also schau dir ein Spiel, keine Ahnung, Stuttgart gegen Leverkusen an und dann schau dir das Spiel Augsburg gegen Dortmund an und du denkst dir, was ist das? Und die wollen da oben jetzt mithalten, oder was? Also das ist ja allein nicht nur von der Attraktivität des Fußballs, sondern auch wirklich von der Qualität ist es einfach ein Riesenunterschied. Selbst wenn er sich vielleicht punktetechnisch tabellarisch jetzt nicht so ganz extrem zeigt, aber es ist halt nicht so ansehnlich.
Ja. Naja, ich finde, wir haben aber auch echt viel über Dortmund geredet. Fuckt mich auch überhaupt eigentlich, dieses Team. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin ja eigentlich, würde ich sagen, eher Sympathisant, aber so die letzten Wochen, Monate hat mich irgendwie das jetzt alles genervt.
Nee, sie haben auch keine Sympathieträger mehr, ne? Das ist
Nee,
schon auch krass.
ich finde auch, also, die finden auch, die leben auch einfach komplett über ihren Ansprüchen. Also, ich finde, das ist auch einfach nicht humble, da irgendwie so zu tun, als wäre man Meisteranwärter, aber dann halt so einen Schwachsinn zu spielen. Sorry. Und auch die Transfers, damit kann man doch nicht Meister werden. Sorry.
Nee, nee. Aber wie du sagst, vielleicht leben sie einfach über ihren, wie sagt man, Erwartungen.
Jadon Sancho ist ja auch im Gespräch, wäre auch geil.
Ja, also über meinen Patenverein Leverkusen haben wir jetzt ja auch schon gesprochen. Jetzt kommen wir noch zu euren beiden Patenvereinen. Zieht doch mal ein Resümee. Ich würde sagen, wir starten mal mit den eher positiveren Nachrichten. Hannes, erzähl uns doch mal, wie ging es deinen Dosen?
Ja, ich habe ja am Anfang dieses Podcasts, als ich so angefangen habe, gesagt, dass der RB Leipzig mein Patenverein sein wird. Einfach nur, weil ich im Gegensatz zu vielen, ich würde sagen, fast allen Leuten, Fußballfans in Deutschland, kein Hater dieses Projektes bin. Aufgrund der Tatsache, dass sie in meinen Augen extrem gute Scouting-Arbeit machen. Natürlich geht das mit Geld, bla bla. Aber ich finde, die mussten sich in dieser Saison noch ein bisschen finden. Das letzte Spiel jetzt gegen Bremen war ein bisschen ein Zeichen dafür. Die haben das Potenzial, sie haben die Spiele dafür. Der Neuzugang Xavi Simons ist auf jeden Fall eine unfassbare Maschine. Aber ich denke, sie müssen sich noch ein bisschen finden. Stehen momentan auf Platz 4 oder 5, ich glaube 4, ja, auf Platz 4. In der Champions League auch weitergekommen, das wird wahrscheinlich da enden gegen Real Madrid. DFB-Pokal raus, deswegen ist die Bundesliga das einzige Turnier, wo es bei denen noch gilt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die am Ende der Saison oben stehen werden, weil, wie gesagt, die Spielequalität haben sie dafür. Ich bin mir sehr sicher, dass sie sich jetzt in der Pause nochmal klug verstärken werden. Den einen Spieler, den einen Leistungsträger von Napoli haben sie ja schon geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe den Namen leider gerade vergessen. Ja, Noah, kennst du den?
Nee.
Okay.
Ich wollte nur kurz was anmerken noch gleich.
Ja, ich glaube, sie haben das Spielermaterial dazu. Sie konnten den Weggang von Szoboszlai gut verkraften. Deswegen denke ich, Leipzig wird auf jeden Fall nicht ein Titelanwärter bleiben, aber auf jeden Fall ein Secure Candidate für die Champions League Plätze.
Ich wollte nur anmerken, habt ihr das mitbekommen, warum Emil Forsberg jetzt nach New York geht oder warum?
Ja, einfach weil Leben gut ist. Doch, also er, ganz einfach, so war es doch, oder? Er hat gesagt, so, das war's
jetzt. Aber es ist so dumm, einen Leistungsträger abzugeben. Aber
ich rieche da eine große Marketingstrategie von Red Bull. Ich glaube, da kam eine Ansage aus Salzburg nach dem Motto, wir brauchen irgendwie in New York was oder wir müssen hier in New York irgendwie mal wieder einen großen Spieler aus Europa rüberholen, weil irgendwie das macht gar keinen Sinn. Also leistungstechnisch macht gar keinen Sinn. Vor allem auch mitten in der Saison.
Das haben sie ja schon mal gemacht mit Diego Demme, damals sogar Kapitän gewesen in der Saison, wo sie mit Nagelsmann fast Meister waren, sie Herbstmeister, haben sie Diego Demme abgegeben, waren sie plötzlich Vierter. Deshalb, also es ist eine merkwürdige Art und Weise, gell?
Ja, das ist schon sehr verwunderlich. Ich verstehe das alles immer noch nicht so ganz. Aber kurz zum Sportlichen zurück. Ich fand bei Leverkusen, wie du es gerade schon gesagt hast, mit Simons und vor allem auch Penda, die zwei Neuzugänge haben sehr gut funktioniert. Insbesondere irgendwie zu Beginn der Saison dachte man, die Maschinerie läuft eigentlich sehr gut an. Jetzt haben sie irgendwie so mitten gegen Mitte, Ende der Hinrunde, hat das Ganze irgendwie so gefühlt ein bisschen abgeflacht. So. Ja. Deshalb. Aber wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, der VfB, den wird auch früher oder später mal die Puste ausgehen und ich glaube, die Mannschaft, die dann als erstes dasteht und Platz 3 beansprucht, wird mit Sicherheit Leipzig sein.
Yeah.
Brian, wie läuft's denn bei deinen Mainzern?
Ja, also ich muss ja zugeben, ich war kein guter Pate. Es gibt ja auch schlechte Paten. Und ich habe meinen Patenverein nicht angemessen unterstützt. Das lag auch daran, dass sie wenig begeisterten Fußball gespielt haben, noch zwischendrin ihren Trainer entlassen haben und jetzt, sage ich mal, einigermaßen stabil in die Winterpause gehen. Ich würde trotzdem sagen, dass Mainz weiterhin Abstiegskandidat bleibt, auch über die Saison hinweg. Ist ja nicht mal sicher, ob der Interimstrainer Jan Siewert jetzt bleibt oder nicht. Ich meine, die haben ja gegen Freiburg auch sehr gut gespielt. Die müssen letztlich einfach mal Soares wieder mehr treffen. Die haben gute Chancen gehabt. Ich meine, der Topstürmer von denen, Ajorg, der hat, ich weiß auch nicht, was mit dem ist, hat letzte Saison die Tore gemacht, diese Saison nicht. Es ist halt manchmal diese kleinen Quäntchen, diese kleinen Unterschiede, die dann halt eine Saison auch mal ausmachen. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie sich nächste Saison, wenn sie sich ein bisschen zusammenreißen, weil spielerisch eigentlich jetzt war es nicht schlecht, hätten auch gegen Freiburg durchaus gewinnen können, wenn sie die Dinger machen, auch stabilisieren und weiter nach oben gehen wieder. Also ich würde es ihnen natürlich gönnen.
Ja, wunderbar. Dann haben wir hier die.
Gerade noch, um das fertig zu bringen, ja, meine These, dass sie auf Platz 3 oder in Top 3 landen. Das ist natürlich legendär, gescheitert.
Gefährlich.
Man kann es gefährlich nennen, man kann es aber auch einfach lebensmüde nennen, so eine These aufzustellen. Ich werde mich vielleicht auch mehr zurückhalten oder gerade noch viel tiefer anschauen.
Aber das war doch der Witz unserer Thesen und das finde ich auch einen überragenden Übergang von dir, Brian, dass du es direkt ansprichst. Ich wollte nämlich auch auf die Thesen kommen. Wir hatten ja alle zu Beginn der Saison die verschiedensten kruden Thesen aufgestellt und Brian hat gerade schon gesagt, ja, er kann zur Halbzeit der Saison quasi sagen, seine These wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht eintreten. Ich habe gesagt, meine These hat sich ja auf die Winterpause bezogen, auf die Winterpause abgezielt. Und ich habe ja gesagt, dass Thomas Tuchel an Weihnachten nicht mehr Trainer von FC Bayern sein wird. Er wird es jetzt voraussichtlich bleiben, aber man kann sagen, das Projekt Bayern oder jetzt einfach immer noch nicht so richtig souverän. Also sie gewinnen die Spiele, sie holen ihre Punkte, aber souverän ist was anderes und ich glaube, der FC Bayern hat viele Problemstellen.
Ich denke dazu, Balle, wenn sich Bayern nicht so effizient, effektiv durch die Champions League Gruppenphase gespielt hätte, dann wären schon die ersten Stimmen zu hören, dass sie den Rücktritt von Tuchel verlangen.
Vermutlich, ja.
Also Tuchels Anfang beim FC Bayern mit dieser, wie heißt das, mit diesem Kantersieg gegen den BVB war natürlich ein idealer Einstand, aber danach gleich aus der Champions League geflogen, im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Freiburg rausgeflogen und mit Ach und Krach noch die Meisterschaft geholt. Also Tuchel steht auf keinem stabilen Fundament. Deswegen, wie gesagt, ich denke, wenn die jetzt Zweiter geworden wären in der Champions League oder es wäre irgendwie noch knapp geworden oder es wäre anstatt von einem Unentschieden gegen Kopenhagen so drei Unentschieden gewesen und zwei Siegen und sogar noch eine Niederlage. Also wenn sowas gewesen wäre, dann wären schon die ersten Stimmen aus dem Verein lauter geworden. Aber wie du sagst, das Projekt Bayern-Tuchel sehe ich auch nicht als eine Langzeitlösung.
Nee, aber das ist ja gerade gut, dass du sagst. Also für Tuchel spricht auf jeden Fall eine relativ souveräne Champions League-Saison und auch. Nehmen wir natürlich mal an, dass Bayern das Nachholspiel gegen Union gewinnen wird. Spricht auch für ihn, dass sie nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer sind, hinter Leverkusen, die ja gerade, wie wir schon gesagt haben, sehr souverän sind. Und man hat ja auch nur ein Spiel verloren in der bisherigen Saison, also in der Bundesliga-Saison. Gegen Tuchel spricht allerdings eben auch dieses Debakel gegen Saarbrücken im Pokal. Gegen Tuchel spricht eben aber auch das Debakel gegen Frankfurt, auch wenn es die einzige Niederlage war. Und gegen Tuchel, finde ich, spricht auch, dass einfach gefühlt keine sportliche Souveränität auf den Platz kommt. Also selbst wenn Kane gegen Wolfsburg ein Traumtor schießt über ein 2-1, kommen sie dann irgendwie trotzdem nicht hinaus. Und das ist irgendwie fad.
Ja, auf jeden
Deshalb
Fall.
dürfen wir gespannt sein. Was war denn deine These, Hannes, noch, bevor wir zu Brians Quiz kommen? Ich glaube, der wird schon ganz nervös.
Meine These war, dass Robin Gosens bei FC Union nicht den großen Einschlag haben wird, den wir uns alle erhofft haben. Und es liegt natürlich jetzt nicht an Robin Gosens, dass Union so abgekackt ist und 16 Spiele in Folge nicht gewonnen hat und jetzt auf dem Relegationsplatz stehen. Oder ich glaube, einen oben drüber. Aber das war meine These. Deswegen, ich würde sagen, sie hat sich so halb bewahrheitet. Wir können sie nicht
Ja.
verwerfen. Aber ja, Union ist auf Platz 15. Wir können jetzt auch nicht sagen, dass ich komplett falsch lag.
Ich wollte auch sagen, das habe ich mir auch gedacht, am ehesten kommst du, finde ich, ran mit deiner These. Auf jeden Fall richtig eingeschätzt, dass Union eine schwere Zeit hat. Ich finde, Robin Gosens ist sicherlich jetzt nicht der schlechteste Spieler von Union. Hat auch, ich finde, ich auch teilweise abgeliefert, gerade in der Offensive, wie man von ihm kennt. Also, ja. Ich glaube einfach, dass Union eher einen stabilen defensiven Außenverteidiger gebraucht hätte, aber.
Ja. Kennt ihr dieses Meme von den ganzen Müllsäcken und da ist ein goldener Müllsack dabei?
Robin Gosens
Ja,
und Leon.
so ein bisschen kannst du das die ersten Spiel.
Ja, und Freddy Renault, Alter, der ist schon auch richtig gut.
Ja, stimmt auch, ja. Und okay, Volland hat ein, zwei starke Spiele
Ja,
gehabt.
Volland, seitdem der Urs Fischer weg ist, ist der in überragender Form. Also, das finde ich auch wieder verrückt. Das ist halt der Effekt des Trainers, dass halt dann einfach andere Spieler halt plötzlich gut aufspielen.
Ja,
Das
aber meine Gosens-These hat sich ein bisschen bewahrheitet. Aber ganz kurz, Noah, ich finde es gut, dass du meintest, wir sollen ein bisschen schneller machen, weil die Deutsche Bahn liefert ab. Mein Zug hält nicht mehr am Südkreuz, weil er ausfällt. Deswegen muss ich zum Hauptbahnhof später.
Oh.
Wunderbar, das heißt, Hannes muss ein bisschen früher los. Ich würde sagen, damit schließen wir unseren kleinen Jahresrückblick auf 2023 und vor allem auf die Hinrunde ab und kommen zu Brians Quiz.
Ja, ihr Lieben, passt gut auf, passt, gibt fein acht. Hab euch jetzt noch zum Jahresabschluss ein kleines Quizchen mitgebracht. Ich freue mich sehr, mit euch beisammen zu sitzen und ihr werdet angesichts der schwierigen Fragen jetzt durchaus schwitzen.
Hast du dir das jetzt gerade Freestyle ausgedacht oder hast du dir das vorher ausgedacht und schön notiert?
Nee, das habe ich mir Freestyle ausgedacht. So gut bin ich.
Ui.
So gut bin ich.
Bruder, YZ? YZ?
YZ, er liefert sogar im Podcast.
Er liefert im Podcast. Nein, ich hab ein kleines Weihnachtsquiz mir überlegt und hoffe, dass ihr natürlich ein paar Sachen weiß. Es ist eher so ein bisschen Anekdoten. Ich habe jetzt nicht krass drauf geachtet, aber auch mit kleinem Fußballtouch. So, erste Frage. Wir gehen 100 Jahre zurück. Erster Weltkrieg, 1914. jeder kennt es von uns, ne? Krasse Zeit gewesen. Welch besonderes Ereignis fand denn an den Weihnachtstagen an der Front damals statt?
England, die Burm haben Fußball gespielt.
Ich wollte gerade sagen, England und Deutschland haben Waffenstillstand hingelegt, ja, und haben gekickt.
Gut. Da muss ich euch gar nicht die Vorschläge geben. Ich hatte das natürlich auch in den richtigen Antworten. Die britischen und deutschen Soldaten haben angefangen, das wusste ich nicht, die haben angefangen, Lieder zu singen in den Gräben.
Und Weihnachtslieder, oder?
Genau. Und dann gab es so ein kleines Battle mit Weihnachtsliedern und plötzlich haben halt die Engländer einen Fußball dabei gehabt und dann ging es richtig ab. Es gibt auch die legendäre Geschichte, dass Deutschland 3-2 irgendwo gewonnen hat. Schon, also wenn man bedenkt, dass sie danach wieder aufeinander geschossen haben, sehr krasse Geschichte. Schon scheiße. Ich habe geschrieben noch als mögliche Antwort, statt mit schweren Geschützen wurde mit Mandarinen und Nüssen aufeinander geschossen.
Naja. Das wäre ein schönes Bild.
Ja. Gut, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Den Boxing Day, den kennt ihr wahrscheinlich auch in England. Der findet jedes Jahr statt. Es werden da traditionsreiche, gut besuchte Wettkämpfe immer am 26. Dezember ausgetragen. Jetzt meine Frage, was ist eigentlich die ursprüngliche Bedeutung von diesem Tag?
Warum ist Boxing
Day? Genau, warum es Boxing Day heißt. Ne? Was war das eigentlich? Weil es war ja nicht immer so, dass Fußball war. Ne? Zu früheren Zeiten wurden die Geschenke erst an diesem Tag in England geöffnet. B, die Handwerker, Angestellten, Arbeitenden sammeln an diesem Tag eine Art weihnachtliches Trinkgeld ein. C, traditionell kommen am 26. Männer die Banner des Dorfes zusammen, um sich eins auf die Nase zu geben, Boxkampf zu machen. Oder D, das deutsche Wort Bock ist die Erklärung, dass das traditionelle Springbockreiten in der Weihnachtszeit beschreibt.
Nee, ich weiß, dass es die Antwortmöglichkeit B ist. Dass irgendwas mit dem Trinkgeld, dass Leute Geld einsammeln. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer, Fabrikarbeiter?
Ja, Handwerker, aber einfach Leute, die halt dann, das war so im 17. Jahrhundert braucht, dass die dann eben eine Christmas-Box bekommen haben, weil die hatten nicht an Heiligabend am 25. frei, sondern am 26. Und deshalb, das ist auch interessant, sind da die Wettkämpfe, weil dann die eben arbeitende Bevölkerung, die Arbeiterklasse auch in die Stadien konnte. Das ist, finde ich, noch eine interessante Anekdote dazu.
Ja, also Hannes hat ja schon gesagt, er weiß es und geht auf B und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht gewusst, ich hätte jetzt geraten und hätte A genommen.
Ah, okay. Naja, es geht ja auch eher so ein bisschen darum, ich war versucht, Weihnachten, Fußball so ein bisschen zusammenzubringen. Die nächsten zwei Fragen haben leider damit nichts mehr zu tun, weil ich nicht mehr coole Sachen gefunden habe. ihr wisst, keine Podcast-Folge ohne weltüberragend und keine Podcast-Folge ohne Gänse. Deshalb die nächste Frage zum Thema Gänse. Welche Rolle spielen denn Gänse beim französischen Weihnachtsfest? Wisst ihr das? Graugänse, normale Gänse, wie auch immer.
Kann man das vergleichen mit Truthahn, Turkey zu Thanksgiving in den USA? Also sind die Hauptattraktion des Festmahls?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Also gut, dann ich gebe mal ein Guess ab. In jeder französischen Kleinstadt finden die weltbekannten Weihnachtsgansrennen statt. Und die Gans, die gewonnen hat, wird direkt geschlachtet.
Die Gans, die gewonnen hat, darf als Nationalspieler für Deutschland auflaufen dann, ja. Hannes, was ist dein Guess? Ich habe jetzt keine Antwortmöglichkeiten vorbereitet.
Ja, mein Guess war, dass die Gans traditionelle Essen ist bei den Franzaken.
Tatsächlich werden die als Delikatesse da verspeist, und zwar als Foie Gras. Das ist eine Art Stopfleber, das ist eine gefüllte Gans. Die werden, kennt ihr das?
Ja, das habe ich doch gesagt.
Ja.
Nein, ein Foie Gras ist ja im Prinzip eine...
Ja, Brian, ich dachte, dass die Dinger essen, ist mir schon klar. Wir essen ja auch Gänse an Weihnachten.
Nein, aber das
da ist jetzt irgendwas dahinter.
Nein, hey Digga, ein Foie Gras ist krass, weil das zum Beispiel, das ist in Deutschland verboten.
Gänsestopfleber, ja, das ist auch krank.
Also das ist eine abartige Art der Tiermast. Das ist wirklich krass. Und in Frankreich ist aber der Delikatesse. Es gibt auch eine sehr geile Karambolage dazu, falls ihr das interessiert. Ja, okay, wollte einfach das Thema Gänse reinbringen. Ich gebe es ehrlich.
Ich weiß.
Okay, kommen wir zur vorletzten Frage. Einfach nur eine allgemeine Frage wollte ich von euch wissen. Wo steht eigentlich der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland? A, in Leipzig, B, Nürnberg, C, in Marburg oder D, in Bautzen? Vielleicht noch Bonusfrage, wie alt? Nicht googeln, Walle, sehe ich.
Nee, ich überlege gerade, warum sollte er schon Bautzen aufnehmen, wenn es nicht in Bautzen steht? Okay. Aber ich glaube auf Marburg, weil Marburg ist eine richtige mittelalterliche Stadt.
Christkindlmarkt Nürnberg, sage ich nur.
Ja, aber ich glaube, der Christkindlmarkt ist für was anderes bekannt. Der ist nicht dafür bekannt.
Für den Glühwein.
Ja, alles für Glühwein bekannt. Ich gehe auf Bautzen.
Stark. Bautzen, tatsächlich richtige Antwort. Seit 1384. Der sogenannte Wenzelsmarkt. So, Leute, das war mein Quiz, mein Weihnachtsquiz, Folge 50. Ich habe noch eine letzte Frage, wo es keine richtige Antwortmöglichkeit gibt. Die habe ich euch schon in die Gruppe gestellt. Da habe ich euch gebeten, euch was Kleines zu überlegen. Und zwar...
Und das machen wir ganz zum Schluss, Brian. Das machen wir ganz zum Schluss als Weihnachtsgutsal zum Abschied und die Feiertage.
Dann ist damit mein Quiz beendet. Vielen Dank fürs Mitspielen und ich hoffe mal, nächstes Jahr gibt es dann wieder spannende Fragen auch von euch.
Und ihr alle wisst ja, das Ende des Quizzes heißt nichts anderes als den Start von Kicktipp aktuell.
Ja, zum letzten Mal in diesem Jahr Kicktipp aktuell. Ich kann nur sagen, wie immer, es ist so geil, dass so viele mitmachen. Meine Mom saß gestern auf dem Sofa und hat mir relativ aktuell die Zwischenstände von unseren Platzierungen gegeben. Zuerst muss ich sagen, dass Hannes weiterhin abgeschlagen Erster von uns dreien ist und Walle uns wirklich sehr, sehr stark annähern. Ich habe auch wieder einige Punkte gemacht. Walle, oje, oje. Also das wird ein knappes Rennen um Platz 2, glaube ich.
Ich krieg die Scheiße nicht vom Schuh, wirklich. Ich krieg den Negativtrend nicht gelöst und ich tippe mittlerweile schon krude Sachen, weil ich mir denke, normalerweise tippt man ja einfach offensichtliche Tipps. Ja. So, mit meinen offensichtlichen Tipps habe ich aber einfach keine Punkte mehr bekommen. Dann habe ich die Taktik gefahren, ich gebe mein Handy anderen Menschen und lasse die einfach tippen, auch keine Punkte eingefahren. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt tippst du mal Bullshit, auch keine Punkte bekommen. Was soll ich da noch machen?
Aber was richtig lustig war, der letzte Spieltag ist am Wochenende, hatten eigentlich ausnahmslos alle 0 Punkte. Das war richtig krass.
Ja,
am Dienstag.
Oder ja, so. bei der ersten Hälfte des Spieltages.
Ja, genau, das war richtig krass.
Irgendjemand, ich glaube, Yannick hatte, also ich glaube, ein Kumpel von mir hatte 2 Punkte, weil er ein Spiel unentschieden getippt
hat. Ja. Ich habe unentschieden getippt. Ich bin fast ausgerastet, weißt du? Dann scheißes fucking Leipzig schafft es nicht, gegen Bremen zu gewinnen. Mein Handy ist fast aus der Wohnung geflogen.
Verdient. Ich hoffe, du hast nicht noch auf Tippico gesetzt, Digga.
Doch, aber da hatte ich mehr Glück. Ich habe nur 2 Spiele getippt und da habe ich gewonnen.
Jungs, in Anbetracht der Tatsache, dass der weiße Flitzer, auf den Hannes unbedingt in den nächsten paar Minuten gehen muss, sich schnell nähert, Brian, schließt doch die Rubrik noch ganz kurz ab, indem wir jemanden gratulieren dürfen zur Herbstmeisterschaft.
Ja, Herbstmeister sind Capitano und Checker. Grüße.
Punktgleich?
Ja, die sind punktgleich mit 200 Punkten. Haben auch damit die 200 Punkte geschnitten. Tagessieger ist Jubel. Auch dazu Glückwunsch mit 198 Punkten direkt dahinter.
Natürlich ein Jubel, ist ein treuer Zuhörer von uns und ich weiß, wer das ist, deswegen Jubel fühle ich ganz, ganz hart gedrückt von uns.
Ja, auch die beiden Jungs oben, die Oettis-Legenden, auch fühlen sich natürlich auch gedrückt. Freut mich natürlich. Fußball-Expertise, mein Lieblingsverein.
Jungs, ich weiß, wir hatten eigentlich noch 2 Themen dabei, aber ich wusste schon, dass wir uns verplappern werden und dass es mit der Zeit etwas eng werden wird. Nur kurz Chronistenpflicht, es gab ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs bezüglich der Super League. Kann man eigentlich, glaube ich, ziemlich ad acta legen, weil die großen europäischen Vereine größtenteils den ganzen Projekt schon abgesagt haben.
Aber dazu finde ich es nur interessant, dass sich der Europäische Gerichtshof da eingemischt hat und mit diesem Kartellrecht und diesem Monopol von der FIFA und UEFA argumentiert hat. Das fand ich ganz interessant.
Die haben sich ja nicht eingemischt, sie haben ein Urteil gesprochen, weil die FIFA und UEFA ja Sanktionen aussprechen wollten und das war ja einfach nicht rechtens.
Genau, aber das haben sie ja, also die haben gesagt, das war nicht rechtens, weil in Europa besteht dieses Kartellrecht, man kann kein Monopol haben und FIFA und UEFA haben halt nun mal das Fußballmonopol in Europa.
Ich muss sagen, ich find's eigentlich ganz geil, dass die mal ein bisschen Konkurrenz, egal wie das dann ausgeht, aber die sind solche Drecksvereine, diese Institutionen, dass die einfach mal ein bisschen wirklich... Das gönne ich denen sogar, dass die jetzt da
kriegen. Egal, das glaube ich auch. Also ich möchte nicht, dass sich das Projekt Super League irgendwie durchsetzt, aber ich habe mir auch gedacht, ich finde es eigentlich mal ganz gut, dass den Verbänden einfach mal aufgezeigt wurde, dass auch für sie gewisse Regeln gelten und dass ihre Macht nicht grenzenlos ist, sondern dass auch sie manchmal sich vielleicht hinten anstellen müssen.
EuGH einfach auch so geil, so ein geiler Gerichtshof irgendwo in Niederlanden und so. Erstmal Jungs, Leute, so geht's nicht.
Geil. Ja, EU, aber
auch EU auch einfach mal so ein paar Boss-Moves wieder gezogen, auch mit dem Apple, mit diesem Aufladegerät oder mit dem Cybertruck oder Twitter, das ist einfach so, gibt ein paar andere Regeln hier.
Da kommt Jeff Bryan kommt durch.
Schon irgendwie geil.
Wir hatten auch noch ein anderes Thema eigentlich mitgebracht. Die Fanproteste in den meisten deutschen Stadien wurde 12 Minuten geschwiegen. Auf Schalke übrigens nicht. Die UGE und die Hugos haben von Anfang an Stimmung gemacht, haben sich nicht dem deutschlandweiten Fanprotest angeschlossen. Grinch. Hat nicht geholfen, gegen Kräuter Fürth trotzdem eine Unentschieden gespielt. Geil. Sportlich macht richtig Bock auf Schalke. Deshalb, ich dachte mir, die Zeit wird knapp, Hannes muss bald los. Ich wollte die ganze Geschichte ja noch etwas weihnachtlicher gestalten und deshalb darf jetzt Brian erstmal quasi den Übergang bringen zwischen Fußball und Weihnachten mit der großen Frage, die du uns noch mitgebracht hast.
Ja, ich habe eine kleine Frage mitgebracht, die fand ich, die habe ich bei Frag Kaltschö gehört, fand ich eine nette Idee. Und zwar lautet die Frage, was würdet ihr denn, wenn ihr der Weihnachtsmann, der allmächtige Weihnachtsmann, das allmächtige Christkind, was auch immer wärt, was würdet ihr eurem Herzensverein zu Weihnachten denn schenken? Egal was, ne? Materiell, immateriell, egal.
So, also ich glaube, ich kann es bei mir relativ kurz machen. Ich habe es gerade schon gesagt, sportlich läuft es bei uns gar nicht gut. Es macht gerade gar keinen Spaß. Deshalb, ich bin auch ganz froh, dass wir hier nicht so viel über Schalke reden, weil es ist ein Trauerspiel, es ist eine Trauerangelegenheit. Ich weiß nicht, es ist auch einfach kein Ziel in Sicht. Neulich dachte ich mir, war ein kurzer Aufwärtstrend da, aber dann dachte ich mir auch wiederum, ja, was bringt's, wenn du denn irgendwie jetzt mit Ach und Krach noch aufsteigen solltest? Diese Mannschaft ist einfach nicht gut. Deshalb, wenn ich den Weihnachtsmann spielen dürfte, das Christkind spielen dürfte auf Schalke, ich würde einmal den ganzen Kader, ausnahmslos den ganzen Kader streichen und einfach 23 neue Spieler mir da reinpacken und dann in eine schöne neue Zukunft starten.
Drastisch.
Ja, bei mir ist es
natürlich... Samt Trainer. Auch, was soll der Typ eigentlich? Ich kann mir nicht mal eben seinen Namen merken. Karel Gerz oder irgendwie sowas. Was ist das?
Ja, ich denke bei mir als FC Bayern-Fan ist natürlich wieder jammern auf extrem hohem Niveau, aber wenn ich mir was wünschen könnte für meinen Verein, ist einfach nur ein bisschen Stabilität. Nicht sportlich läuft es ja wirklich seit 15 Jahren sehr gut. Einmal Europa League gespielt in den letzten 18 Jahren, glaube ich. Deswegen in der Hinsicht ist alles gut, aber nur auf der Personalebene, vor allem in der Managing-Ebene, würde ich mir einfach ein bisschen Stabilität wünschen, weil letztes Jahr war schon ein bisschen durch... Ja, nicht Skandale, aber halt so ein bisschen Unruhe geprägt. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass sie dem nächsten Trainer nach Tuchel, weil Tuchel wird es leider nicht sein, aber dem nächsten Trainer einfach Zeit schenken, ein gutes Projekt aufzubauen.
Auch schön. Also ich habe mir überlegt, ich würde meinen Freiburgern, ich würde denen einen Zehner, einen intelligenten Spielmacher in der zentralen Position vor Eckelstein und Höfler schenken, weil das ist, was uns wirklich gerade sehr fehlt, so ein intelligenter Spielmacher, der dann mal, sag ich mal, den Ball sich packt in der Mitte und dann den klugen Pass spielt oder abzieht. So irgendwie einen Max Kruse, aber in, sag ich mal, mit normaler Persönlichkeit. Das wäre mein Traumspieler gerade. Ich meine, sie scouten gerade auch ziemlich heftig. Es sind da einige coole Spieler im Gespräch. Mal schauen, was daraus wird. Aber das wäre auf jeden Fall mein Geschenk an meinen SC.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir doch aber alle drei Ebenen vertreten. Wir haben die Spielerebene, wir haben die Trainerebene und Spielerebene und wir haben die Managementebene, die wir gern wo wir unsere Weihnachtswünsche gerne hätten. Bevor ich euch zwei jetzt in die wohlverdiente Weihnachtspause entlasse und in die näher rückenden Feiertage, einmal die Frage, wie feiert Hause Zehnle, wie feiert Hause Brian Weihnachten? Was darf bei euch jedes Jahr nicht fehlen? Was ist vielleicht außergewöhnlich? Wie wird denn bei euch Weihnachten gefeiert? Wie verbringt ihr die Feiertage?
So, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich lasse ganz kurz ein Lied spielen, was bei uns an Weihnachten nicht fehlen kann. Ganz, ganz kurz.
Jetzt kommt Rammstein.
So, euch ist vielleicht aufgefallen, es ist auf Spanisch. Santa's Com.
Überraschung.
bei uns in Lateinamerika, wir feiern meistens in Lateinamerika, beziehungsweise immer. Das ist das erste Jahr, dass wir in Deutschland feiern werden. Bei uns ist es eine Mischung aus die Tatsache feiern, dass das Jesus, das Christkind, geboren wurde. Und deswegen hören wir nur glückliche Musik. Und bei uns im Hause Zehnle gibt es ein kleines Programm, Papa und Bruder flöten, ich sage ein Gedicht auf, meine Mama liest die Weihnachtsgeschichte vor, dann gibt es Bescherung und dann gibt es traditionell äquatorianisch Truthahn zu Abend und die Überreste vom Truthahn nennt man auf Spanisch, beziehungsweise das, was man dann macht, ist, man isst recalentado. Recalentado heißt wieder aufgewärmt und diesen recalentado gibt es dann bis zum 26. Dann trifft man meistens andere Leute der Familie, die haben dann ihren eigenen Recalentado und dann wird das alles zusammengemischt.
Ja, also kann das bitte unser Folgentitel werden? Recalentado.
Recalentado.
Ja. Das erinnert mich an die Folge von Modern Family, die ich letztens gesehen habe, wo sie irgendwie drei Truthähne haben.
Ja, aber geil, dass du gerade Modern Family sagst, weil ich wollte, das war eine Frage jetzt an Hannes, weil bei Modern Family habe ich natürlich gelernt, dass man scheinbar laut Modern Family in Kolumbien ein Feuerwerk macht an Heiligabend. Gilt das für Ecuador auch?
Für Ecuador nicht so krass, aber in Peru wurde am 24. so krank geböllert. Dagegen war letztes Jahr hier in Neukölln ein Dreck dagegen. Also das war wirklich so. Am 24. Dezember in Lima ging es crazy ab. Also wir haben nicht gecheckt, was passiert ist. Aber also in Ecuador wird auch geböllert, aber am 24. in Peru ist abartig. Aber ja, so ein bisschen gibt's. Aber es ist, ich würde sagen, es ist keine Tradition, es ist ja was Moderneres.
Aber das heißt, abends gibt's weihnachtliche Musik, die Weihnachtsgeschichte und Hannes sagt ein Gedicht auf. Erstmal Pflicht, dieses Gedicht wird vorgetragen in der ersten Folge hier im neuen Jahr. Ja. Und meine andere Frage wäre jetzt noch gewesen, aber das ist jetzt der Abend, oder? Was macht ihr denn tagsüber an Heiligabend?
Also meinst du am 24. oder am 25.?
Am 24. und an den Feiertagen ja. Einfach.
Am 24. eigentlich normalerweise recht entspannt. Wir gehen meistens am 25. in die Kirche, also am ersten Weihnachtsfeiertag, aber am 24. tagsüber, früher habe ich mit meinem Bruder Disney-Weihnachtsfilme geschaut. Der Weihnachtsbaum wurde bei uns schon aufgebaut, deswegen, das machen wir nicht mehr. Bisschen Sachen vorbereiten, aber das ist eigentlich ein ganz normaler, ganz entspannter Tag.
Ja, wunderbar, aber dann kannst du dich doch drauf freuen, würde ich mal sagen. Das ist doch eigentlich genauso, wie es sein soll. Brian, irgendwelche Besonderheiten im Schwarzwald?
Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, also es ist wirklich sehr klassisch. Also auch das Essen, es gibt Rehrücken mit Spätzle und Rotkohl und so weiter. Geil. Also vielleicht, was ich mir überlegt habe, so eine nette Tradition, die mein Vater und ich vor allem pflegen, ist es am Weihnachtstag, am 24. rausgehen in den Wald und dann Moos zu sammeln.
Moos?
Ja, für die Krippe, das dann so wie so Wiese vor der Krippe ausgelegt wird. Das ist eigentlich immer so eine recht nette Tradition, die er auch schon mit seinem Vater gemacht hat. Also es ist wirklich familienübergreifend.
Ich wusste nicht, was Moos ist, bis du das mit der Krippe gesagt hast. Ich hätte gefragt, was das ist.
Bro.
Ja, weil er wahrscheinlich die deutsche Übersetzung nicht kannte.
Moos.
Moos, Alter. Stark. Aber die Feiertage danach sind dann auch einfach entspannt oder gibt es ein besonderes Programm?
Nee, es wird dann die Reste werden gegessen. Ich weiß nicht, also es ist wirklich sehr unspektakulär einfach. Ganz entspannt, ja.
Ja, nein.
Also bei mir ist es dann so mittlerweile ja, weil ich ja jetzt auch weggezogen bin, mit Freunden zu treffen, ne? Die man halt sonst nicht sieht.
Das ist so krass. Irgendwie gefühlt ist es dieses Jahr irgendwie krasser geworden. Irgendwie ist ab morgen jeder Tag bis zum 27. durchterminiert mit irgendwelchen Leuten treffen.
Wer das ständig, ist schön. Also,
ja, aber es ist irgendwann fast schon Terminstress gewesen jetzt um die Feiertage rum. Also kurz der Vollständigkeit halber, bei uns im Hause kommt dann die ganze Familie zusammen. Es gibt wirklich wenige Ereignisse, wo bei uns alle zusammenkommen, aber das ist an Heiligabend der Fall. Wir Söhne schmücken und stellen den Baum auf und schmücken den Baum. Das passiert bei uns immer frühestens am 23., eigentlich eher sogar am 24. Ein paar Jahre waren wir am 24. sogar noch Skifahren, weil wir wohnen ja, also Ulm, nahegelegen an die Berge. Sind wir eine Zeit lang echt immer Skifahren gegangen. Das war eigentlich eine ganz geile Tradition, fehlt mir ein bisschen. In die Kirche gehen wir auch nicht mehr. Das ist bei uns irgendwie auch nicht mehr so ein Ding. Und abends gibt es zusammen dann Pasteten. Das ist irgendwie so eine komische Spezialität. Und eigentlich als Kind fand ich es immer hardcore ekelhaft. Wer es nicht kennt, kann es mal googeln. Mittlerweile finde ich es aber ganz geil. Und dann wird immer ordentlich viel Wein getrunken eigentlich. Und abends wird immer noch ein James Bond geschaut. Große Tradition. Nachdem alle ihre Bilder gezeigt haben. Jedes Kind bringt immer 10 Bilder mit vom Jahr. Damit alle wissen, was wer dann so über das Jahr getrieben hat. Und danach wird dann immer noch ein James Bond aufgelegt. Und dann gehe ich meistens eigentlich hier bei uns im Dorf noch feiern.
Das ist bei mir am nächsten Tag dann. Das ist nicht am 24.
Nee, das ist bei uns gar nicht. Also du gehst meistens mit deiner Familie noch feiern, denn bei uns, wie gesagt, du feierst die Tatsache, dass Jesus geboren ist und es geht richtig ab und es wird schön Salsa aufgetan, aber du bleibst in der Familie. Also dass du dich mit Freunden triffst, das ist in Lateinamerika, beziehungsweise von dem, was ich kenne, in Ecuador sehr, sehr selten.
Ja, bei mir ist es dann Heiligabend, geht man nochmal feiern mit Friends und so, aber dafür sind dann die Weihnachtsfeiertage, sind dann schon sehr familiär. Also da kommt dann die Oma wird dann mittags irgendwie wieder groß gegessen, abends werden Reste gegessen, also irgendwie gefühlt, die Mutter steht eigentlich auch nur 3 Tage in der Küche die ganze Zeit, und also das wird vor allem viel gegessen und wir gehen immer noch in die Oper.
Ja, krass, okay, ja.
Am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag.
Boah, das sind mal viele Traditionen, muss ich sagen. Da können wir nicht alle mithalten.
Ja, bei uns im Hause Casares, sage ich mal, also mein zweiter Nachname, mein mütterlicherseits bei uns, war ziemlich viel Familie, weil, also 25., 26. Weihnachtsfeiertage, am 27. Hatte meine Oma Geburtstag und am 29. hat mein Onkel Geburtstag. Das heißt, wir sehen uns dann durchgehend die ganze Zeit bis zum 31. Das heißt, bei uns ist immer alles sehr familiengeprägt.
Stark. Aber so muss das doch sein, liebe Leute. Ich finde, es hört sich alles sehr, sehr besinnlich an, sehr entspannt. Genießt die Tage, genießt die Ruhe, verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Hannes, vielleicht sehen wir uns ja sogar. Wir sind ja geografisch bald eng beieinander, zufälligerweise nicht in Berlin. Vielleicht sehen wir uns sogar noch mal zwischendrin. Brian, dich sehe ich wahrscheinlich erst wieder im neuen Jahr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jungs. 2023, wir haben es durchgezogen. Dreierkette VBH, das Projekt bleibt erhalten. Auch in die Rückrunde starten wir natürlich mit euch, für euch, voll und ganz rein. Mir bleibt nicht mehr zu sagen als vielen Dank an euch, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Und ansonsten kann ich nur
Ja,
sagen, frohe Weihnacht.
ebenso. Ich wollte nur gerade noch anmerken, dass wir auch eine, finde ich, verdiente kurze Pause einlegen und dann am
Ja.
Bundesligaspieltag, dem 13., also an dem Wochenende des 13. wieder zurückkehren mit frischer Energie. Neun
Definitiv.
Spiele in der Woche, die es heute, glaube ich, jetzt nicht schaffen, so wie ich das verstanden habe, in die Folge.
Wie ihr wollt. Brauchen wir nicht, könnten wir.
Können wir machen. Ich habe, also, ich
Ich hab jetzt keinen dabei, halt. Einfach, weil es eine Jubiläumsfolge auch
als
ist.
ob wir immer in
Komm, dann
derselben.
lassen wir es. Dann lassen wir es. Der Spieler der Woche ist Jesus Christus.
Stark. Jesus, Biersus,
Josef und Maria.
Digga, Biersus. Josef Maria,
Schön.
Jesus.
Das ist vielleicht also eine Tradition, die gar nicht so bekannt ist in Lateinamerika, aber wenn jemand geboren wird in diesen Tagen, 22., 23., 24., 25., heißt er in Lateinamerika als Mann sehr oft Jesus.
Jesus.
Ja, das gibt es gar nicht auf Deutsch. Hier heißt niemand Jesus.
Nee.
Nee, das wäre auch ein bisschen
Aber
komisch.
Jesus heißen bei uns viele, also wirklich viele.
Das ist aber wirklich interessant. Na gut, Christian und Christ, sowas gibt es aber nicht.
Und ich meine,
Ja.
ihr wisst, Donald J. Trump, das J steht für Jesus.
Na.
Schön. Mit den
Digga,
positiven Nachrichten schicken wir
yes.
euch alle jetzt auch in die wohlverdienten Weihnachtsferien. Ich habe gerade eben schon das Ganze abmoderiert. Mache ich jetzt nicht nochmal. Hannes wollte unbedingt dazwischen funken mit noch einem interessanten Fact. Deshalb, Hannes, dir eine schöne Fahrt auch. Und
Danke. Und
ich würde sagen,
Jungs,
das war's für dieses Jahr,
alles
oder?
Gute zum 50. natürlich, euch zwei nochmal.
Ach ja.
Stimmt. Wunderbar.
Auf
Also,
weitere 50 Folgen.
plus mehr.
Macht's
Die
gut.
100, an der 100. Folge machen wir dann eine richtige Fete, aber eine richtige.
Boah, die wird so eskalieren, ne?
Wunderbar, liebe Leute. Ja, danke für dieses Jahr und ich sag wie jede Woche, tschüss, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.